Ihr könnt Johannes Kapitel 20 aufschlagen mit mir. Wir werden die Auferstehung sehen heute Morgen. Text, den man normalerweise zu Ostern liest, aber für uns Christen ist jeder Tag Ostern eigentlich, weil das ist was, was wir jeden Tag feiern können und erfahren können, dass Jesus lebt und dass er hier ist und dass er uns begegnen möchte. Das ist der Unterschied zwischen allen menschengemachten Religionen und diesen Religionsgründern, die sind nämlich alle tot, und Jesus. Jesus lebt und er ist hier und er möchte uns persönlich begegnen. Und das ist wunderbar. Ich habe gestern einen Artikel gelesen, zufällig so, über Erfolgstipps für Webmaster. Und da war ein Punkt, der wichtig ist für erfolgreiche Menschen, haben die gesagt. Und da war der folgende: Setzen Sie Prioritäten und fokussieren Sie sich auf eine einzige Sache. Und ich habe mir gedacht, den Punkt können wir auch für unser geistliches Leben machen. Nämlich, dass wir die Hauptsache zur Hauptsache machen, dass wir uns auf eine Sache konzentrieren oder besser gesagt auf eine Person. Und das ist Jesus Christus. Und ich meine, wenn das stimmt, dass er auferstanden ist, dass er uns befreit hat von unserer Schuld, uns erlöst hat und das erlebt, dann was sollte man sonst tun? Es macht nur Sinn. Und heute werden wir in unserem Text eine Person sehen, die das vorgelebt hat und ich würde mal sagen, die geistlich sehr erfolgreich war in diesem Sinn. Letzte Woche haben wir Jesus gesehen als das Lamm Gottes, als das Opfer für unsere Sünden, für unsere Schuld. Er wurde gekreuzigt, er hat dort am Kreuz unsere Schuld, unser Versagen getragen, damit wir es nicht tragen müssen, dass wir frei sein können davon. Und dann haben wir gesehen, wie der Josef von Arimathea und der Nikodemus ihn in ein Grab gelegt haben und sie haben ihn in Leinentücher eingewickelt. Auch interessant, Jesus war nicht nur das Lamm Gottes, sondern er war gleichzeitig auch der Hohepriester, der sich selbst als Opfer da gebracht hat. Und wir wissen, dass der Hohepriester im Alten Testament am Versöhnungstag seine prunkvollen Gewänder abgelegt hat und dass er ein einfaches Leinengewand angelegt hat. Und dann ist er in den Tempel gegangen mit dem Blut des geopferten, stellvertretenden Opfertieres hier und hat dieses Blut auf die Bundeslade gespritzt. Ich habe da eine Folie da, um es ein bisschen zu illustrieren. Also die Bundeslade war ja im Wesentlichen der Holzbox, die mit Gold überzogen war. Und auf dieser Bundeslade obendrauf war der sogenannte Sühnedeckel, also so ein Deckel. Und auf diesem Deckel waren zwei Cherubim, also zwei Engelwesen. Hier habt ihr so eine schematische Darstellung, wie das ungefähr hätte aussehen können. Und einmal im Jahr, an dem Versöhnungstag, ist der Hohepriester mit dem Blut des Opfertieres in das Allerheiligste des Heiligtums oder später des Tempels hineingegangen und hat das Blut des Opfertieres auf diesen Sühnedeckel gespritzt. Und wer weiß, was drin war in der Bundeslade? Genau, die 10 Gebote. Die 10 Gebote, die uns anklagen eigentlich. Du sollst keine Götter neben mir haben. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht irgendwas begehren, was nicht dir gehört. Sei es irgendeine Sache oder auch einen Menschen. Und das Blut des Opfers hat es sozusagen bedeckt. Und wenn Gott herabblickt von oben auf das Gesetz, das uns anklagt, ist es bedeckt durch das Blut. Natürlich ein Bild, das Jesus erfüllt hat. Und so der hohe Priester ging hinein in den Tempel, in das Heiligtum. Und wenn da irgendwas nicht koscher war mit dem, wenn der gesündigt hatte und nicht geopfert oder bekannt hatte, wenn das Opfer irgendwie nicht angenommen wurde, dann ist der hohe Priester gestorben da drin, vor dem heiligen Gott. Und später hat sich so diese Tradition entwickelt, dass sie ein Seil um sein Bein gebunden haben und so ein Glöckchen hat er an seinen Umhang gehabt, dass sie gehört haben, bewegt er sich noch. Und wenn man dann nichts mehr gehört hat, haben sie ihn irgendwann rausgezogen an dem Seil, weil es konnte ja keiner in das Allerheiligste reingehen, außer ihm. Aber wenn das Opfer angenommen war, dann ist der hohe Priester herausgekommen und er hat dem Volk, dem versammelten Volk verkündigt, vergeben. Es gibt Vergebung und dann ist das Volk in Jubel ausgebrochen und sie haben die Vergebung gefeiert, dass Gott dieses Opfer angenommen hat. Jesus ist das Opferlamm. Er hat sich geopfert, dass Opfer ist dargebracht, der Preis für unsere Schuld wurde bezahlt, er wurde ins Grab gelegt, er wurde in Leinentücher eingewickelt. Die Frage, die bleibt, ist das Opfer angenommen? Wird er auferstehen, wie er gesagt hat? Wird er herauskommen? Und Jesus selbst hat uns gesagt, dass seine Auferstehung der Beweis dafür ist, dass er die Wahrheit geredet hat und dass er derjenige ist, der behauptet hat zu sein, nämlich Gott selbst, der sich für uns geopfert hat. Und wir wissen, er ist auferstanden. Und er verkündigt es dir heute Morgen. Es gibt Vergebung. Es ist vollbracht. Das stimmt wirklich. Und er ist da, er lebt. Er möchte heute mit dir leben. Lass uns lesen hier Johannes 20, Vers 1. An dem ersten Wochentag, Sonntagmorgens, aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Stein war übrigens weggerollt, nicht damit Jesus raus konnte, sondern damit die Jünger rein konnten und sehen konnten. Der Apostel Johannes macht Maria Magdalena, eine Frau, zum Zentrum seines Auferstehungsberichtes. Also Zentrum ist natürlich Jesus, aber der menschliche Hauptdarsteller oder Hauptcharakter ist in dem Bericht von Johannes Maria Magdalena. Eine Frau, die Jesus über alles liebte. Eine der letzten Treuen unter dem Kreuz. Eine Frau, die als erstes beim Grab Jesu war. Und sie war die erste, der auferstandene Jesus begegnet ist. Warum, können wir fragen. Ich glaube sicher nicht aus taktischen Überlegungen. Für mich ist es ein starker Beweis, dass dieser Bericht wahr ist. Weil die Juden in ihrer damaligen Kultur haben das Zeugnis einer Frau nicht besonders geschätzt. Wir wissen, als die Frauen zu den Jüngern gekommen sind und ihnen erzählt haben, dass der Engel da war und ihnen die Auferstehung von Jesus verkündigt hat, da haben sie dann nicht geglaubt. Lukas 24 lesen wir, diese Reden schienen ihnen wie Geschwätz und sie glaubten ihnen nicht. Die Bibel ist ein sehr ehrliches Buch. Die Helden, die Apostel, die werden nicht irgendwie überhöht dargestellt, sondern mit all ihren Schwächen, es ist manchmal fast peinlich, was wir über sie lesen. Und wenn diese Geschichten erfunden worden wären von ihnen, dann wäre das ganz anders niedergeschrieben gewesen. Aber sie berichten einfach, wie es war, mit allen Peinlichkeiten. Wir wissen, wenn diese Berichte über Jesu Leben und seinen Tod und die Auferstehung, wenn das Menschenwerk gewesen wären, hätten sie die Geschichte nicht so erfunden. Dann wäre auch Jesus sicher nicht als erstes eine Frau erschienen. Es gibt eine zweite Theorie, warum Jesus und die Engel zuerst den Frauen erschienen sind, und das ist, sie wollten, dass sich die Nachricht möglichst schnell verbreitet. ist keine Theorie, die ich halte, bitte. Nee, anders als die Kultur, als die Männer zur Zeit, hat Jesus die Frauen sehr geschätzt. Und ich denke mir, vielleicht hat Maria Magdalena Jesus zuerst gesehen und die gute Nachricht zuerst gehört, vielleicht weil sie einfach da war. Sie war als erstes da. Wir haben letztes Mal schon darüber gesprochen, dass Verfügbarkeit einen Unterschied macht. Sie war da. Ich mache oft die Beobachtung, dass Frauen geistlich eifriger sind als wir Männer. Fordert uns heraus. Maria fordert mich heraus. Maria stand hier vor Tagesanbruch auf, um einen laut ihrem Wissensstand toten Jesus zu besuchen. Mann, und ich kämpfe so oft damit, meine müden alten Knochen hier früh genug aus dem Bett zu kriegen, um mich mit einem lebendigen Jesus zu treffen. Aber ich kann euch das versprechen, wenn ihr morgens früher aufsteht, um vor eurem Tagesgeschäft Jesus zu suchen, in seinem Wort, im Gebet, dann werdet ihr beschenkt werden. Dann werdet ihr gesegnet werden. Nicht, weil wir uns dadurch irgendwas verdienen oder so in dem Sinn. Einfach, weil wir Jesus begegnen. Und er ist wunderbar. Und er ist lebendig. Er ist erfahrbar. Und er wartet auf uns. Und er ist gewillt, uns zu begegnen. Er hat gesagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Wir sind so oft die, die den Hintern nicht hochkriegen. Er wartet auf uns. Und Maria ermahnt mich und fordert mich heraus und ist mir ein gutes Vorbild. Eine der wichtigsten Angewohnheiten im Leben eines Christen ist, eine stille Zeit zu haben. Einfach eine persönliche Zeit mit Jesus. Besten morgens, bevor der Tag losgeht. Ich weiß, für mich persönlich macht es wirklich einen Unterschied, ob ich den Tag mit ihm beginne oder ob ich einfach so drauf loslaufe. Ich weiß, dass ich ohne ihn gereizter bin und ungeduldiger bin und Mann, ich brauche ihn jeden Tag. Ich brauche es, dass er mein Leben prägt, weil das, was ich ohne ihn bin, ist wirklich ziemlich ungenießbar. Für mich selbst und auch für andere. Also Maria, sie stand früh auf und auch die anderen Frauen, um den Leib Jesu weiter einzubalsamieren. Josef und Nikodemus hatten vor dem Fest nicht sehr viel Zeit. Wahrscheinlich wollten die Frauen das besser machen und fertig machen. Ist ja oft so, gell, dass die Frauen uns Männern nochmal hinterherräumen müssen und es wirklich gut machen dann. Ist nicht ganz einfach, die Auferstehungsberichte in den verschiedenen Evangelien zu synchronisieren. Aber ich gebe euch mal so einen Ablauf, wie es wahrscheinlich gewesen sein könnte. Zuerst, das erste ist, bei Tagesanbruch haben sich Maria und die anderen Frauen aufgemacht zu dem Grab von Jesus, um ihn weiter zu balsamieren. Und sie haben gesagt, wer wird uns wohl den Stein wegrollen? Und dann kommen sie zu dem Grab und finden den Stein weggerollt und sie nehmen an, dass der Leib Jesu gestohlen ist. Und dann als zweites läuft Maria Magdalena zurück in die Stadt und erzählt es Petrus und Johannes. Drittens, die anderen Frauen, die bleiben beim Grab und sie sehen dort den Engel, der die Auferstehung verkündigt. Als nächstes sehen wir Petrus und Johannes zu dem Grab laufen, das werden wir in unserer Stelle heute sehen. Und auch sie sehen, dass das Grab leer ist. Maria Magdalena, die geht ihnen nach, die kommt später zu dem Grab und der Engel und später Jesus erscheinen ihr. Den anderen Frauen begegnet Jesus auf dem Weg zurück in die Stadt und dann sinken später an dem Tag erscheint Jesus dem Petrus und auch zwei Männern auf der Straße nach Emmaus. Und dann laufen die zurück zu den Jüngern nach Jerusalem und dann am Abend, während alle dort zusammen versammelt waren, ist Jesus ihnen allen erschienen. Allen außer Thomas, der war nicht da. Und dann zu einem späteren Zeitpunkt ist Jesus auch den Jüngern nochmal erschienen, als Thomas dabei war. Und dann als nächstes, 11. Wahrscheinlich als nächstes sind die Jünger nach Galiläa gegangen und Jesus ist ihnen dort erschienen. Das sehen wir im Kapitel 21 hier in Johannes. Danach wahrscheinlich ein Treffen mit allen Jüngern in Galiläa, so um die 500. 1. Korinther 15 beschreibt es, dass Jesus 500 Jüngern auf einmal erschienen ist. Vielleicht auch die Gelegenheit oder der Zeitpunkt, als Jesus den Missionsbefehl gegeben hat, den wir in Matthäus 28 sehen. Und dann irgendwann ist Jesus seinem Bruder Jakobus erschienen, auch davon wird im 1. Korinther 15 berichtet. Und zuletzt als 14. Erscheinung ist Jesus den Jüngern am Ölberg erschienen und ist dann in den Himmel aufgefahren. Aber wie gesagt, Johannes richtet zuerst sein Augenmerk auf die erste Erscheinung von Jesus und er ist zuerst einer Frau, der Maria Magdalena, erschienen. Maria war eine Frau mit einer schwierigen Vergangenheit. War wahrscheinlich eine wohlhabende Frau. Aus dem Lukas-Evangelium wissen wir, dass sie eine der Frauen war, die Jesus mit ihrer Habe gedient hat und den Jüngern. Aber sie war eine Frau, die ihr Leben mit falschen Dingen gefüllt hat. Oder falschen Personen, könnten wir sagen. Wir wissen, dass Jesus aus ihr 7 Dämonen ausgetrieben hat. Also 7 böse geistliche Personen, die sie kontrolliert haben und sie gequält haben. Uns wird nichts erzählt über die Umstände, wie das geschehen ist, wie sie sich geöffnet hat, diesen okkulten geistlichen Mächten. Aber ich kann nur davor warnen, vor jeder Form von Okkultismus oder Drogen oder östlichen Meditationstechniken, Esoterik, von falschen Religionen, mit Sünde irgendwie rumzuspielen. Alles, was so uns so eine Bewusstseinserweiterung und so einen geistlichen verspricht, irgendeine unpersönliche göttliche Kraft, kosmische Energie, irgendeine Art von Gotteserfahrung, losgelöst von dem wahren Gott, der sich uns in der Bibel offenbart. Leute, das ist alles geistig sehr gefährlich. Es gibt keine unpersönliche göttliche Kraft. Es gibt geistliche Personen. Und hinter jeder geistlichen Erfahrung steht eine geistliche Person. Entweder es ist unser persönlicher Gott, oder es sind okkulte geistliche Personen. Und hier haben wir Maria, die von 7 dämonischen Personen kontrolliert wurde. Und ich weiß gar nicht, ob wir uns das vorstellen können. Könnt ihr euch vorstellen, von 7 Dämonen besessen zu sein, wie das gewesen sein musste? Unvorstellbar. Wir haben in diesem letzten Jahr von diesen furchtbaren Vergewaltigungen in Indien gehört, wo 7 Männer über eine Frau hergefallen sind. Stell dir vor, hier 7 geistliche, okkulte Personen, die über Maria herfallen, über ihr ganzes Ich, über ihre ganze Persönlichkeit. Frau, die fremdbestimmt ist in ihren Gedanken und in ihren Worten. Vielleicht will sie das eine sagen, aber etwas anders kommt aus ihrem Mund heraus. Eine Frau, die fremdbestimmt ist in ihrem Verhalten, hat die Hölle auf Erden erlebt. Sie war verzweifelt, sie war verloren. Es gibt eine Tradition, die sagt, dass Maria eine Prostituierte war. Es gab wohl viele Prostituierte in diesem Ort Magdala, wo Maria herkam. Eine Tradition, die sagt, dass Maria die Sünderin war, die über den Füßen von Jesus geweint hat und die dann mit ihren Haaren abgetrocknet hat. Die Bibel sagt uns nichts darüber. Aber Jesus hat dieser Frau damals gesagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und das ist ganz sicher was wir im Leben von Maria sehen. Jesus ist gekommen, um die Gefangenen zu befreien. Und Maria ist ein Beispiel dafür, dass es niemanden gibt, der zu weit gegangen ist, um von Jesus gerettet zu werden. Ganz egal, was du getan hast, ganz egal, wie du dein Leben zerstört hast, Jesus liebt dich. Und er will dir vergeben. Er will dich versöhnen mit Gott. Er will dein Leben wieder heil machen. Und er hat die Kraft, dein Leben zu verändern, die Kraft, dich zu befreien. Und so, egal wo du herkommst, wirf dich in seine Arme. Vertrau dich ihm an, dem, was er für dich getan hat. Maria hat es erfahren. All diese Liebe von Jesus, seine Macht, seine Befreiung, und sie war so dankbar. Und sie war eine von diesen Frauen, die alles verlassen haben und alles gegeben haben, um ihm nachzufolgen. Sie war jemand, die sein Reich zuerst gesucht hat und alles dafür gegeben hat. Alles, was ihr wertvoll war vorher, das hat ja nichts mehr bedeutet. Sie hatte eine klare Priorität, eine klare Ausrichtung, und das war Jesus. Sie liebte Jesus, sie folgte Jesus bis um das Kreuz und bis in sein Grab, und sie konnte hier gar nicht erwarten, bis die Feiertage vorbei waren, dass er sich wieder bewegen konnte. Und noch vor dem Morgengrauen ist sie unterwegs, um ihrem Herrn zu dienen, seinen Leib zu salben, ihm die letzte Ehre zu erweisen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel in dieser ganzen Geschichte. Ein Herz, das Jesus so leidenschaftlich sucht und ihm so hingegeben ist, das wird Jesus nicht zurückweisen. Das berührt sein Herz. Und Maria wird ihn tiefer erfahren als alle anderen in unserem Abschnitt heute Morgen. Und diese klare, ungeteilte Ausrichtung unseres Herzens auf Jesus, dieses ungeteilte Herz, das ist das Wichtigste in unserem Leben als Christen. Wenn das in Ordnung ist, wenn unsere Beziehung mit Jesus in Ordnung ist, wenn unser Herz am rechten Platz ist, dann ist auch alles andere in Ordnung. Dann findet auch alles andere in unserem Leben automatisch seinen richtigen Platz. Wenn wir zweigeteilte Herzen haben, sagt uns Jakobus, dann sind wir hin und her getrieben wie durch den Wind mit den Meereswellen. Aber im Psalm 84, Vers 6 steht: Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Und Maria war so eine Frau. An dem ersten Wochentag aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, damit hat Johannes sich immer selbst beschrieben, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. War nicht wirklich wahr, oder? Was sie den Jüngern da erzählt hat. Das, was war, dreimal war, dass der Stein weggerollt war. Das war das Faktum. Aber der Rest war nicht wirklich wahr. Das waren ihre Annahmen und die waren falsch. Das ist wahrscheinlich das größte Kommunikationsproblem, was wir haben. Ungeprüfte Annahmen. Wenn wir das Verhalten von anderen interpretieren oder wenn wir so den Tonfall in E-Mails hineinlesen, vielleicht sogar aus der Stille des anderen Motive herauslesen. Wer hat das schon mal entdeckt, dass ihr Annahmen gemacht habt? Und die waren völlig falsch. Kommt, traut euch, wahrscheinlich wir alle, gell? Ist kontraproduktiv. Ist besser, lieber einmal mehr nachzufragen, als falsche Annahmen zu treffen, als zu viel hineinzuinterpretieren, wie die Dinge gemeint waren oder nicht gemeint waren. Ich habe ein lustiges Beispiel für euch, so eine typische Männer-Frauengeschichte. Einem Mann namens Gerhard gefällt eine Frau namens Susanne. Er fragt sie, ob sie ins Kino gehen will. Sie sagt ja und beide verbringen einen sehr lustigen Abend miteinander. Ein paar Tage später lädt er sie zum Abendessen ein und sie haben wieder viel Spaß und so beginnt eine Beziehung und sie treffen sich fortan regelmäßig. Und dann eines Abends, als sie nach Hause fahren, also eine Situation im Auto, schießt ein Gedanke durch Susannes Kopf und ohne richtig drüber nachzudenken, spricht sie ihn aus. Ist dir klar, dass wir uns mit dem heutigen Tag seit genau 6 Monaten treffen? Stille. Susanne kommt die Stille sehr laut vor. Sie denkt, oh je, ob es ihn nervt, dass ich das gesagt habe? Vielleicht fühlt er sich durch unsere Beziehung eingeschränkt. Oder er fühlt sich von mir in eine Pflichtrolle gedrängt. Und Gerhard denkt, wow, 6 Monate. Und Susanne denkt, Moment, ich bin gar nicht sicher, ob ich so eine Art Beziehung will. Manchmal hätte ich lieber mehr Freiraum. Ich werde Zeit brauchen, mir zu überlegen, ob ich es weitermachen will. Ich meine, wo führt uns das hin? Wird es immer so weitergehen? Oder schreiten wir auf eine Ehe zu, vielleicht sogar auf Kinder, darauf den Rest des Lebens miteinander zu verbringen? Bin ich bereit, diese Verpflichtung einzugehen? Kenne ich diesen Menschen überhaupt? Und Gerhard denkt sich, das heißt, es war mal sehen Februar, als wir anfingen, uns zu treffen. Das war gleich, nachdem ich das Auto beim Service hatte. Das heißt, wie ist der Kilometerstand? Oh, weia, die Karre ist überfällig für einen Ölwechsel. Und Susanne denkt sich, er ist besorgt. Ich sehe es in seinem Gesicht. Vielleicht war mir nicht ganz klar, wie er die Sache sieht. Vielleicht will er mehr von unserer Beziehung, mehr Intimität, eine tiefere Bindung. Vielleicht hat er sogar schon von mir gespürt, dass ich mich zu sehr zurückhalte. Ja, das ist es. Deswegen spricht er so selten über seine Gefühle. Er hat Angst, zurückgewiesen zu werden. Und Gerhard denkt sich, die sollen sich auf jeden Fall nochmal das Getriebe ansehen. Ist mir völlig egal, was diese Deppen sagen. Die Schaltung funktioniert noch immer nicht richtig. Und diesmal können sie mir auch das nicht aufs kalte Wetter schieben. Wir haben 30 Grad und das Ding hier schaltet sich wie ein Lastwagen der Müllabfuhr. Und ich habe diesen inkompetenten Gaunern 1200 Euro dafür bezahlt. Und Susanne denkt sich, er ist sauer. Ich kann es ihm nicht übel nehmen, ich wär's auch. Ich fühle mich so schuldig, ihm das anzutun, aber ich kann nichts für meine Gefühle, ich bin einfach unsicher. Und Gerhard denkt sich, wahrscheinlich werden sie sagen, es gibt nur 90-Tage-Garantie, diese Säcke. Und Susanne denkt sich, wahrscheinlich bin ich viel zu idealistisch und warte auf einen Ritter, auf einem weißen Pferd, während ich hier neben einem super lieben Menschen sitze, einem Menschen, mit dem ich gern zusammen bin und dem ich mich wirklich sorge und der sich wirklich um mich sorgt, einem Menschen, der wegen meiner selbstherrlichen Schulmädchenfantasien leiden muss. Und Gerhard denkt sich, Garantie, die reden von Garantie, können sie haben, ich nehme ihre Garantie und stecke sie ihnen. Gerhard sagt Susanne laut, was? Sagt Gerhard erschrocken. Bitte quäl dich nicht so, sagt sie, während sich ihre Augen mit Tränen füllen. Vielleicht hätte ich niemals, oh Gott, ich fühle mich so. Sie verstummt, schluchzt. Was? Sagt Gerhard. Ich bin so dumm, schluchzt Susanne. Ich meine, ich weiß, dass es nie einen Ritter geben wird. Es ist so dumm, weder einen Ritter noch ein Pferd. Es gibt kein Pferd, fragt Gerhard. Denkst du auch, dass ich dumm bin, oder? Sagt Susanne. Nein, sagt Gerhard, froh, endlich eine richtige Antwort zu haben. Die Sache ist, es ist einfach so, ich brauche ein wenig Zeit, sagt Susanne. Es entsteht eine 15-sekündige Pause, in der Gerhard versucht, so schnell er kann, mit einer sicheren Antwort aufzuwarten. Endlich fällt ihm was ein, das funktionieren sollte. Ja, sagte er. Susanne, tief bewegt, berührt seine Hand. Oh Gerhard, denkst du wirklich so darüber? Fragt sie. Worüber? Fragt Gerhard. Über ein wenig mehr Zeit, sagt Susanne. Oh, sagt Gerhard. Ja. Susanne dreht sich zu ihm und sieht ihm tief in die Augen, wodurch er schrecklich nervös darüber wird, was sie als Nächstes sagen könnte, besonders wenn darin ein Pferd vorkommen sollte. Endlich spricht sie: "Danke, Gerhard." "Ich danke dir", sagt Gerhard. Dann bringt er sie nach Hause, wo sie sich auf ihr Bett legt, eine von Konflikten geschüttelte, gequälte Seele, und bis in den Morgen weint. Gerhard fährt nach Hause, holt sich eine Tüte Chips, dreht den Fernseher auf und wird schnell von der Wiederholung eines Tennismatches zwischen zwei Neuseeländern, von denen er noch nie gehört hat, in den Bann gezogen. Eine leise Stimme irgendwo in seinem Kopf sagt ihm, dass heute im Auto höchstwahrscheinlich etwas wirklich Wichtiges passiert ist, aber er ist nicht sicher, dass er jemals verstehen würde, was das war, also beschließt er, nicht weiter darüber nachzudenken. Am nächsten Tag wird Susanne ihre beste Freundin anrufen, vielleicht sogar noch eine, und mit ihr 6 Stunden lang über die ganze Sache reden. In sorgfältiger Detailarbeit werden sie alles, was sie sagte, und noch alles, was er sagte, analysieren. Jedes Wort, jeden Ausdruck, jede Geste, um Nuancen in der Bedeutung des Gesagten zu finden und um jede mögliche Variante durchzugehen. Das Ganze wird sich wochenlang, wenn nicht monatelang hinziehen, ohne jemals in einer plausiblen Schlussfolgerung zu enden, aber auch ohne jemals langweilig zu werden. Irgendwann während dieser Zeit wird Gerhard während eines Squash-Matches mit einem Freund, der sie beide kennt, kurz innehalten und fragen: "Peter, hat Susanne jemals ein Pferd gehabt?" So eine lustige Geschichte zum Thema Annahmen. Also wir müssen sehr vorsichtig sein mit unseren Annahmen. Vers 3. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger, und sie gingen zu der Gruft. Beide aber liefen zusammen, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zu der Gruft. Also Johannes war als erster da, schneller als der Petrus, und er will, dass wir das alle wissen. War wahrscheinlich eine schöne Erinnerung, als alter Mann zurückzudenken: "Ich war zuerst da, ich war schneller als Petrus." Petrus war der ältere Mann von den beiden, vielleicht auch größer als Johannes, war ein bisschen langsamer. Wir sehen hier auch schön diese unterschiedlichen Persönlichkeiten dieser Männer. Gott gebraucht ganz unterschiedliche Menschen, und das ist auch gut so. Vers 5, und als er sich von überbückt, sieht er die Leinentücher da liegen, doch ging nicht hinein. Johannes war vorsichtiger, er hat nachgedacht, vielleicht wollte er auch dem Petrus als dem Älteren den Vortritt lassen. Vers 6, da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und ging hinein in die Gruft. Das war typisch Petrus, er war der Praktiker, er war der Tuer. Er hat nicht lang nachgedacht, nicht lang gezögert, er ging gleich hinein, er wollte sehen, was los war. Und sieht die Leinentücher da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht zwischen den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Das Wort "sieht" hier im Vers 7 ist ein anderes Wort als die Worte in den Versen davor. Dieses Wort hier bedeutet so viel wie untersuchen oder genau beobachten. Das ist, was der Petrus getan hat. Er hat die Sache genau ausgecheckt. Sah die Leinentücher da liegen, unberührt, nicht auseinandergenommen, so als wäre der Leib da drinnen verdampft, einfach so diese Hülle, die in sich zusammengefallen ist, eine Hülle ohne Inhalt. Vielleicht können wir uns das vorstellen wie so ein Kokon. Und das Schweißtuch, das war zusammengelegt oder zusammengewickelt an einer besonderen Stelle. Also Jesus hatte keine besondere Eile, als er auferstanden ist. Gott hat nie Eile. Auch ein Zeichen, dass der Leib von Jesus nicht gestohlen wurde. Wenn Grabräuber da am Berg gewesen wären, hätte das Ganze ganz anders ausgesehen. Vers 8, da ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der Gruft kam, und er sah, und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Klingt fast ein bisschen widersprüchlich. Er sah und glaubte, aber sie verstanden die Schriften nicht. Wird uns nicht gesagt, was er glaubte. Könnte sein, dass er glaubte, was die Frauen gesagt haben, aber dass er die Schrift noch nicht verstanden hat, dass Jesus auferstehen muss. Oder es könnte sein, dass er glaubte, dass Jesus auferstanden war, ohne die Schriften zu verstehen. Schriften sind das Alte Testament, natürlich. Jesus hatte den Jüngern das vorhergesagt, dass er auferstehen würde. Aber Johannes hat noch nicht verstanden, dass es im Alten Testament prophezeit war. Vielleicht ist das gemeint. Vers 10, da gingen nun die Jünger wieder heim. Vers 11, Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Maria war den Männern gefolgt, steht jetzt vor dem Grab und weint dort. Als sie nun weinte, bückte sie sich vornüber in die Gruft und sieht zwei Engel in weißen Kleidern da sitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Ich habe euch noch eine zweite Folie mitgebracht. Bild von dem Gartengrab in Jerusalem. Also wir können natürlich nicht sagen, dass das Grab von Jesus war. Manche behaupten das zwar, aber ich denke, es ist schwierig. Wäre schwierig, das wirklich dingfest zu beweisen, aber wahrscheinlich war es so ähnlich. Grab in den Felsen gehauen, Stein, der davor gerollt wurde, hier unten ein Foto, wie es innen ausgesehen hat. Es gab normalerweise einen Vorraum zu diesen Grabkammern und dann in diesem Grabplatz hier, also für zwei Grabesstätten, interessant, dass die eine noch nicht vollendet war. Also ihr könnt euch das so vorstellen, dass Maria hier von vorne reingesehen hat und auf das hintere Grab, diese hintere Ablagefläche gesehen hat. Und da sieht sie auf der einen Seite am Kopfende einen Engel sitzen, am Fußende einen Engel sitzen. Dazwischen liegen noch die vielleicht blutigen Leinentücher von Jesus. An was erinnert uns das? Dieses Bild, was wir vorher gesehen haben von der Bundeslade. Jesus, das Lamm Gottes, hat unsere Sünden ein für alle Mal bedeckt und weggeschafft durch sein Opfer für uns. Aber gleichzeitig ist er der hohe Priester und er ist auferstanden und er verkündigt durch seine Auferstehung unsere Vergebung. Und wenn du Jesu Erlösungswerk für dich im Vertrauen persönlich annimmst, dann wirst du Vergebung haben. Und du wirst versöhnt sein mit Gott. Und du wirst ewiges Leben empfangen. Und alles wird neu. Also Maria sieht diese Engel und im Vers 13, jene sagten zu ihr, Frau, was weinst du? Nur Engel dürfen so reden. Sag das nicht zu deiner Frau. Frau, warum weinst du? Dann wird sie wahrscheinlich sagen, hey, wenn du nicht weißt, warum ich weine, dann vergiss es. Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen, weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück, also wandte sich von den Engeln wieder ab. Das ist erstaunlich, oder? Wie hättest du reagiert, wenn du diese zwei Engel gesehen hättest und dieses Bild von der Bundeslade im Alten Testament? Wie hättest du reagiert? Wow! Ich hätte den Fotoapparat rausgeholt und gedacht, da muss ich ein Foto davon machen, das muss ich festhalten. Ich hätte vielleicht ein Buch geschrieben, ich habe mit den Engeln geredet. Wäre wahrscheinlich der Highlight unseres Lebens. Maria hat das Ganze irgendwie überhaupt nicht gejuckt. Das Einzige, was sie im Sinn hatte, war Jesus. Ihre Frage war, wo ist Jesus? Und diese Engel, diese geistlichen Erlebnisse, die waren kein Ersatz für Jesus. Und sie hat sich einfach abgewandt. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen. Sie hat sich einfach abgewandt von den Engeln, die haben sie gar nicht wirklich so interessiert. Und sie war vielleicht noch in dieser gebückten Haltung da, aus diesem Grab heraus und hat vielleicht nur so die Beine von Jesus gesehen, oh, da steht jemand. Wahrscheinlich auch noch die Tränen in den Augen, es war noch so halb dunkel in der Dämmerung. Wir lesen hier, sie wusste nicht, dass es Jesus war, sie hat ihn nicht erkannt. Jesus spricht zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie in der Meinung, es sei der Gärtner, also die wusste auch aus den Krimis, dass die Gärtner ja meistens die Schuldigen sind, spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast und ich werde ihn wegholen. Sie war wieder völlig auf Jesus fixiert. Und sie sagt, ich werde ihn wegholen, ich werde ihn wegtragen. Diese zarte Frau Maria, den kräftigen Zimmermann, Jesus. Wir sehen hier ihre Liebe für Jesus. Ich will Jesus. Gib mir einfach Jesus und ich werde ihn wegtragen. Sie denkt hier gar nicht viel nach. Vers 16, Jesus spricht zu ihr, Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Lehrer. Also sie hat ihn an der Stimme erkannt und sie wendet sich ihm ganz zu. Und Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an. Oder die bessere Übersetzung in dem Kontext ist wahrscheinlich, halte mich nicht fest. Sie hat ihn wahrscheinlich umklammert mit dieser, ich werde dich nie mehr wieder loslassen, Umklammerung. Halt mich nicht fest, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Also Maria, halt mich nicht fest. Unsere Beziehung wird von nun an eine andere sein, nicht die physische Gegenwart Jesus, sondern die Gegenwart des Heiligen Geistes in den Herzen. Sei nicht so fixiert auf meine irdische Gegenwart. Und geh hin zu meinen Brüdern. Das ist das erste Mal übrigens, dass Jesus seine Jünger Brüder nennt hier. Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater. Wegen dem, was Jesus für uns getan hat, können wir Gott Vater nennen. Unglaublich, dass wir unsere Augen zum Schöpfer des Universums, zum allmächtigen, heiligen, ewigen Gott aufheben dürfen und sagen dürfen, Papa, Vater, sind adoptiert, Teil seiner geistlichen Familie. Maria Magdalena kommt und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und er dies zu ihr gesagt habe. Jesus lebt und er will mit dir leben und in dir leben und er will Gemeinschaft mit dir haben. Christentum ist nicht irgendwie eine Theologie oder eine Lebensphilosophie, eine Tradition, auch nicht eine Lebensaufgabe in dem Sinn, sondern ist vor allem eine lebendige, persönliche, intime, liebevolle Beziehung mit dem lebendigen, auferstandenen Jesus. Und so lasst uns so sein wie die Maria. Lasst uns ungeteilt ausgerichtet sein auf Jesus, ein ungeteiltes Herz haben für ihn. Dass wir nicht ihn zu unserem Leben irgendwie hinzufügen, sondern dass wir unser Leben um ihn ausrichten. Und zwar um ihn persönlich, um die Gemeinschaft mit ihm. Dass wir die Gemeinschaft mit ihm vor allem suchen. Nicht irgendeine Erfahrung, nicht irgendwie eine Erkenntnis oder irgendeinen Segen von ihm, sondern ihn persönlich. Und wenn wir so zu ihm kommen, wie Maria, dann wird er sich dir offenbaren. Und er wird dich mehr befriedigen als alle esoterischen oder geistlichen Erfahrungen oder Engel oder Zeichen oder Wunder oder alles, was diese Welt zu bieten hat. Auf ihn hin bist du geschaffen. Und je mehr er im Zentrum deines Lebens ist, wirst du das leben, wozu du da bist. Und du wirst ein erfüllter und heiler Mensch sein. Wir wollen uns nicht mit weniger zufrieden geben als dem, als Jesus persönlich. Lass uns beten. Herr, wir danken dir für deine Auferstehung. Wir danken dir, dass du lebst, dass du erfahrbar bist, dass du unter uns bist. Und Vater, ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns, gib uns dieses Herz der Maria, dass du unser Alles bist, dass wir dich vor allem anderen suchen. Denn du bist das Leben, du bist unser Leben, Herr. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir sind so dankbar, dass du uns versöhnt hast und dass Beziehung möglich ist. So zieh uns tiefer in diese persönliche Liebesbeziehung mit dir. Du weißt, wo jeder von uns gerade steht. Und ich möchte dich bitten, hol uns da ab und zieh uns tiefer. Und das bitte ich in Jesu Namen.